Der RTL.de Podcast. Das Interview.
Die aktuelle Situation im Donbass haben wir mit dem Politblogger Thomas Röper besprochen.
Der Donbass ist ja, also die ganze Region ist ja sehr unterschiedlich. Wenn man im Donbass unterwegs ist, Donetsk, Lugansk ist das eine, Mariupol, Volnovakha ist wieder was anderes, völlig zerstörte Städte. Und Melitopol und Cherson sind wieder was anderes. Also die Frage ist immer, über was genau reden wir. Aber mit dem, was ich in den westlichen Medien sehe, hat das, was ich vor Ort erlebe, nichts zu tun.
Wie genau zeigt sich das?
Es zeigt sich daran, dass ich zum Beispiel in Donetsk war, als jetzt schon 2 Wochen her, glaube ich, sie angefangen haben, diese Landminen runterzuwerfen. Das heißt, die haben Raketen und jede Rakete wirft 312 Landminen ab. Die fallen runter, sehen aus, sind Handteller groß, sehen ein bisschen aus wie ein Spielzeug.
Und sind auf den Straßen verteilt?
Überall, die kommen großräumig. Und da habe ich also gelernt, dass man auf der Straße nur noch mit Taschenlampe geht, dass man wie es beim Wort drauf tritt. Und das sind Sachen, die kommen gar nicht vor. Also im Westen wird das nicht mal berichtet. Die Dinger sind ein Kriegsverbrechen, sie werden auf Wohngebiete abgeworfen, das hat keinen militärischen Sinn, das ist nur Terror. Ich glaube, 48 Menschen sind inzwischen verletzt. Und das ist ein Beispiel dafür, was man alles im Westen nicht hört.
Na, es gibt jeden Tag fast Todesopfer.
Ja,
allein in Donetsk, ja.
Der Beschuss des Hotels mit 6 Toten, einen Tag vorher habe ich da noch Interview gegeben und gedreht, war an dem Tag gerade weggefahren. Die Liste ist so lang, dass wir eine eigene Sendung machen würden über das, was der Westen alles nicht erfährt.
Sie reden von Donetsk, von Mariupol. Wie unterschiedlich sind denn die Städte? Wie ist die Situation? Ich glaube, im Westen kann man sich das gar nicht so genau vorstellen.
Kann man auch
ist
nicht.
Ist der Donbass so ein Fleck ohne konkrete Städte?
Ich glaube, das können auch viele in Russland sich gar nicht wirklich vorstellen, wenn ich mit Leuten rede. Also Donetsk und Lugansk unterscheiden sich darin, dass sie seit 8 Jahren im Krieg sind. Man kann es nicht anders nennen. Sie sagen es vor Ort. Und jeder, mit dem man spricht, kann Geschichten erzählen, wie er gesehen hat, wie Menschen gesprengt wurden, wie sie selber, was ich, irgendwo waren und 3 Minuten später ist eine Rakete runtergekommen. Sie haben Freunde verloren. Das kann jeder erzählen. Die sind seit 8 Jahren dran gewöhnt. Da man sich daran gewöhnen kann. Und leben damit. Mariupol war unter ukrainischer Kontrolle. Und ist eine völlig andere Situation, weil die es natürlich so nicht kannten. Und was mich überrascht hat, ich war schon da im März, als noch in Azovstal Kämpfe waren. Also da war die ganze Zeit noch Bombardierung. Da war ich schon in der Stadt. Was mich fasziniert hat, ich habe mit Menschen gesprochen, die wirklich 10 Minuten erst aus dem Keller kamen. Also direkt raus. Und da wochenlang gesessen hatten. Und also niemand, aber auch wirklich niemand, hat irgendwas Schlechtes für die russischen Soldaten gesagt. Die russischen Soldaten versuchen, den Menschen zu helfen, geben ihnen das letzte Hemd, die letzten Tabletten. Das habe ich wirklich so nicht, ich habe es 8-mal hinterfragt. Aber jeder konnte Horrorgeschichten über die Ukraine erzählen. Und das habe ich auch in Volnovakha erlebt, wo dieses Krankenhaus beschossen wurde. Wo ich auch wirklich einen Tag war, nachdem die Stadt befreit war. Wie es der genannt wird von den Menschen selbst. Und dann haben wir Melitopol und Cherson, die eigentlich nicht mehr Donbass sind. Und das sind Städte, wo kein Fenster kaputt gegangen ist. Wo wieder eine andere Lage ist.
Ein paar heiße Themen werden im Westen durchaus besprochen, wie zum Beispiel das AKW Saporizhzhia. Ist es die Angst vor einer Nuklearkatastrophe ist schon präsent, würde ich sagen. Also es wird auch von Stoltenberg angesprochen zum Beispiel. Wie würden Sie denn diese Situation kommentieren? Warum lässt sich da keine Sicherheitszone einrichten?
Das Problem ist, dass man sich mit Kiew generell ganz schwer einigen kann. Ich war jetzt im Saporizhzhia selbst, war ich nicht bei dem Kraftwerk, aber ich war zum Beispiel in dem Gefängnis in Jelenovka, das vor kurzem bombardiert wurde, wo der Westen auch erzählt hat, die Russen, oder Kiew hat erzählt, die Russen hätten das selber gesprengt, um irgendwie Zeugen für russische Folter zu vernichten. Ich war vor Ort, ich habe auch mit den Gefangenen gesprochen. Also die haben Angst gehabt, sich richtig anti Kiew zu äußern, da waren sie ja zurückhaltend, die wollen ja auch wieder nach Hause. Aber als ich denen gesagt habe, also die offizielle Version aus Kiew ist, da war eine Bombe in eurer Baracke, da haben die gelacht. Da haben wir gesagt, das ist so ein Quatsch. Und wir sind dahin geflogen worden, weil es kamen keine Beobachter. Die UN kam nicht rein, das Rote Kreuz kam nicht rein, weil Kiew sie nicht lässt. Formell ist das laut den Richtlinien der UN, ist das ukrainisches Gebiet, da muss Kiew Erlaubnis geben. Und Kiew lässt sie nicht. Und das gleiche Problem haben wir in Saporizhzhia, wo die Russen jeden Tag verzweifelt fordern, dass die internationale Atomenergiebehörde kommen soll. Und die sitzen in Kiew und kommen nicht durch. Kiew sagt, nee, können wir nicht machen, keine Sicherheit.
Warum passiert das?
Jetzt kann man viel spekulieren, aber nach dem, was ich vor Ort erlebt habe, passiert das deshalb, weil Kiew nicht will, dass diese neutraleren Organisationen tatsächlich erzählen, was los ist.
Aber das wäre ja eine Katastrophe auf ukrainischem Gebiet.
Ja, aber Kiew macht ja im Grunde seit 8 Jahren nichts anderes. Seit 8 Jahren beschießen die Menschen, von denen sie sagen, es sind ihre eigenen Bürger, mit Artillerie. die Handlungsweisen von Kiew sind völlig irrational. Wenn man jetzt noch sagen würde, dass sie mit Russland kämpfen, dann würde ich sagen, okay, aber warum bombardieren sie dann Wohnviertel und Netz? Warum schmeißen sie Landminen auf Spielplätze? Das habe ich halt ja gesehen. Also das Verhalten von Kiew ist irrational. Das ist schlicht und ergreifend so. Und dann ist auch die Frage, wie viele Entscheidungen in Kiew getroffen werden. Oder vielleicht außerhalb von Kiew, außerhalb von der Ukraine.
Wenn Sie sagen, Kiews Entscheidungen sind irrational, wäre es denn rational, zum Beispiel die Brücke von Krim zu bombardieren oder zu zerstören? Da gibt es ja Spekulationen. Michael Podolyak äußert sich immer wieder, dass die Brücke zerstört werden könnte. Erstens hat er die ukrainische technische Mittel dazu. Und zweitens wäre es möglich. Drittens, wie wäre das völkerrechtlich einzuordnen, Ihrer Meinung nach?
Also die Ukraine, die Mittel hat, hängt davon ab, ob die Ukraine die HIMARS-Raketen mit 300 Kilometern Reichweite hat. Das ist der erste Schritt. Im Donbass auf der Straße heißt es im Korridorfunk, ja, haben sie. Offiziell haben sie nicht. Damit könnten sie die Brücke erreichen. Aber die sind nicht stark genug, um die Brücke zu zerstören. Die können ein Loch in die Straße hauen, das wär's. Ich denke, zur Zerstörung bräuchte es Tomahawk-Raketen oder was ähnliches. Das haben die Ukrainer meines Wissens nicht. Die Frage ist eher, wie würde Russland reagieren? Ich glaube, das wäre eine rote Linie, bei der Russland dann vielleicht nicht mehr so rücksichtsvoll vorgehen würde, wie es das momentan tut. Weil was man in Donetsk hört, auch als Kiew angekündigt hat, mit 1 Million Mann auf Cherson eine Offensive zu starten, da haben die Soldaten, mit denen ich gesprochen habe, gelacht. Die Ukraine hat keine Kraft mehr für sowas. Ist militärisch ist die Ukraine, was ihre erfahrenen Verbände angeht, ziemlich am Ende. Von daher wären das weitere Terroraktionen, mit denen die Ukraine vielleicht auch vom Westen mehr Hilfe erreichen will. Militärischen Nutzen hätte es nicht wirklich und das würde Russland eventuell zu Reaktionen provozieren, die Kiew gar nicht will.
Wie oft waren Sie im Donbass?
Ich glaube 7 oder 8 Mal. Seit März.
Seit März. Wollen Sie noch mal hinfahren?
Ich habe jetzt ein bisschen was anderes zu tun, aber ich fahre auf jeden Fall noch mal hin. Wenn man da einmal war, dann ist man entweder so, dass man sagt, das mache ich nie wieder, weil man schockiert ist, oder es ist fast wie eine Sucht, weil man Leute kennenlernt und man sich interessiert, was mit denen wird. Und von daher, also ich gehöre zur zweiten Gruppe, ich fahre auf jeden Fall wieder hin.
Sie wollen aber noch mal zurück nach Deutschland?
Das ist im Augenblick weniger angedacht.
Ich frage, weil es genug Journalisten gibt, jetzt zuletzt Alina Lipp, die mit Problemen zu kämpfen haben, weil sie im Donbass waren und jetzt wirklich gravierende Probleme in Deutschland haben. Wie ist das mit Ihnen? Haben Sie da keine Angst vor?
Das habe ich eingepreist. Also Alina ist eine gute Freundin von mir. Wir haben auch im Donbass, wir haben in einem Hostel zusammen gewohnt, da 2 Wochen, und haben da auch viel zusammen erlebt. Die Geschichte kenne ich also sehr gut. Auch das, was nicht öffentlich ist. Und ich kann nur sagen, Alina hatte eine Meldeadresse noch in Deutschland, weshalb sie die Post von der Staatsanwaltschaft bekommen konnte. Ich habe keine. Also ob es gegen mich vorliegt, ob da ermittelt wird, erfahre ich erst, wenn ich an der Grenze bin und meinen Pass vorzeige. Und ob ich das Risiko eingehen will, weiß ich nicht.
Wie bewerten Sie das moralisch, dass Journalisten so solchem Druck ausgesetzt sind?
Ja gut, ich sag's jetzt mal provokativ, der Westen hat die Masken fallen gelassen. Alles, was Sie erzählen von Pressefreiheit etc., ist eine Legende gewesen. Also vor dem, was in der Ukraine jetzt passiert, gab das im Baltikum schon Fälle, wo Medien verboten wurden und Journalisten Strafverfahren bekommen haben, weil sie für die falschen Medien geschrieben haben. Und jetzt wird das eben auf den gesamten Westen ausgedehnt. Ich habe mal in Geschichtsbüchern gelernt, wer zensiert hat, was zu verbergen. Es ist also eine Aussage, dass das so passiert.
Sie sagen, Sie waren schon oft im Donbass, Sie fahren wieder hin. Was glauben Sie denn, wie dieser Konflikt beendet werden könnte? Kann er beendet werden? Was muss dafür passieren?
Er war ja beendet eigentlich. Ende März haben sie in Ankara gesessen und Kiew hat selbst einen Vorschlag auf den Tisch gelegt, gesagt, pass auf, Krim ist russisch, Donbass wird russisch, wir gehen nicht in die NATO. Und Russland hat gesagt, in die EU könnt ihr gehen. Der Vorschlag war da, er kam von Kiew. Und dann ist Kiew nach Hause gefahren und 2 Tage später haben sie ihn zurückgezogen. Und seitdem reden sie davon, sie wollen es auf Schlachten erklären. Das ist für mich ein Zeichen dafür, dass in Kiew eben nicht Kiew die Entscheidung trifft. Weil Kiew hat einen Vorschlag gemacht, dann zurückgezogen. Und seitdem machen sie das, was in Washington und in NATO vorformuliert wird, Entscheidung auf Schlachtfeld suchen. Was nicht funktionieren kann, nicht erfolgreich für die Ukraine. Kostet nur Menschenleben. Ich denke, das Einzige, was passieren könnte, aber ich sehe nicht, dass es realistisch ist, wäre, dass in der Ukraine wieder eine Regierung an die Macht kommt, die sich wirklich um ihre Völker kümmert. Die Ukraine ist ein Vielvölkerstaat. Man kann in der Schweiz können nicht die Schweizerdeutschen morgen sagen, Französisch, Italienisch, Rumänisch wird verboten. Dann würde auch die Schweiz auseinanderfliegen. Die Ukraine braucht eine Regierung, die sich wieder für ihre Völker, Ukrainer, Russen, Rumänen, Polen, Ungarn, für alle gleich kümmert. Dann hätte es eine Möglichkeit. Aber ich sehe nicht, dass das realistisch ist momentan.
Was ist denn realistisch, Ihre Prognose?
wahrscheinlich wirklich die militärische Lösung, weil ich nicht sehe, dass das Kiew oder der Westen verhandeln wollen. Also wird es wohl weitergehen. Die Frage ist, wo es endet. Vielleicht kommt ja, es gibt ja die Gerüchte aus Polen, dass vielleicht Polen auch im Westen reinkommt. Ich will da nicht spekulieren. Das ist so sehr in Bewegung, aber ich sehe nicht, dass im Augenblick irgendwer auf der Kiewer und westlicher Seite bereit ist, zu reden.
Das war der RTDE Podcast.